Als ich dich in diesen Podcast eingeladen habe, hast du gegoogelt, ob ich in einem ostdeutschen oder westdeutschen Bundesland aufgewachsen bin?
Nee, habe ich ehrlicherweise nicht. Aber mache ich auch nicht.
Interessiert dich nicht?
So weit würde ich nicht gehen, aber es bestimmt jetzt nicht, wie ich mich verhalte in Gesprächssituationen oder so. Aber du hast mir ja verraten, dass du eher westdeutsch sozialisiert worden bist.
Genau, der Transparenz halber, ich sitze hier in Bonn bei dieser Aufnahme und wohne auch hier. Also noch westdeutsch-bundesrepublikanischer geht's, glaube ich, nicht.
Ja, die alte Hauptstadt. Ich habe auch tatsächlich relativ viele Bonn-Berührungen. Ich bin aufgewachsen in Starnsdorf und Klamachnow, das ist direkt an der Grenze zu Berlin. Und ich hatte da mal einen Schülerzeitungskongress, war mein erster beruflicher Westkontakt. Und es war schon interessant, in die alte Bundesrepublik mal zu fahren.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesen Podcast Menschen ein, die was richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Mein Gast heute heißt Christian Bollert. Er ist 1982 geboren, also jetzt 44 Jahre alt. Und er ist definitiv ostdeutsch sozialisiert. Er ist aufgewachsen in Potsdam. Seine Familie kommt aus der Altmark in Sachsen-Anhalt. Und heute lebt er in Leipzig. Er ist dort Gründer und Geschäftsführer von dem Podcast-Label Detektor FM. Ich habe ihn aber aus einem anderen Grund eingeladen. Er hat gerade erst 500.000 Euro Fördermittel eingeworben. Die kommen vom Media Forward Fund. Das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Stiftungen, die Journalismus fördern. Und mit dieser 500.000 Euro will Christian jetzt 2 Jahre lang guten Journalismus in Sachsen-Anhalt finanzieren. Er und sein Team haben im März einen wöchentlichen Podcast gestartet, aus und über Sachsen-Anhalt. Und dazu gibt es jede Woche einen Newsletter. Sie haben ihr Projekt Dazwischen genannt. Sachsen-Anhalt, das ist ein Bundesland, wo das Angebot an Journalismus sonst eher überschaubar ist. Es ist auch das Bundesland, wo im September ein neuer Landtag gewählt wird und die AfD in den Umfragen bei über 40% steht. Trotzdem werdet ihr in dieser Folge merken, dass Christian mit sehr viel Zuneigung und Optimismus auf Sachsen-Anhalt schaut. Er hat mir erzählt, warum es in dem Dazwischen-Podcast gar nicht so sehr um Landespolitik geht und auch welche Themen er stattdessen jetzt wichtig findet. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wir beginnen diese Podcast-Episode in Dersheim. Das ist ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt im Harz. Für alle Geografie-Noobs wie mich, wenn man so eine Linie zieht von Hannover rüber nach Wolfsburg, dann ein bisschen da drunter. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Ja, ist nicht ganz falsch, ja.
Genau. Das ist ein kleiner Ort, wo es seit 2012 keinen Supermarkt mehr gibt. Und deswegen haben Ehrenamtliche einen Dorfladen aufgebaut, wo man einerseits Sachen einkaufen kann, der aber auch so als Treffpunkt im Ort fungiert. Und für eine eurer Podcast-Folgen von Dazwischen seid ihr da hingefahren, ihr habt mit den Ehrenamtlichen gesprochen und ihr habt auch mit den Gästen gesprochen. Als ihr euch für dieses Thema entschieden habt, was hattet ihr im Kopf? Was für eine Geschichte wolltet ihr erzählen? Was wolltet ihr zeigen?
Ja, also als wir das erste Mal über Dorfläden in Sachsen-Anhalt gesprochen haben, ist uns aufgefallen, oder da war die These, dass es eben gerade in den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts, und davon gibt es in Sachsen-Anhalt eine ganze Menge, dass das ein Riesenthema ist, diese ganze Frage der Versorgung und Infrastruktur. Und wir wollten einfach mal in einen Ort gehen, wo es natürlich auch eine Herausforderung ist, weil eben der Supermarkt, der klassische Supermarkt irgendwie geschlossen hat, aber wo es auch gleichzeitig eine Lösung und einen Ansatz gibt. Und da sind wir dann relativ schnell auf Dersheim gekommen, da im Harz, und haben da auch dann unsere Reporterin hingeschickt, Marie, um genau mal rauszufinden, wie haben die das geschafft? Was war sozusagen ihr Ansatz, um, ich sag mal, jetzt ganz klassisch den Marktmechanismen der Supermärkte eine Alternative entgegenzusetzen. Und diese Geschichte wollten wir erzählen und deswegen sind wir dahin gefahren. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine sehr, sehr hörenswerte Folge geworden von unserem Podcast Dazwischen.
Also für alle, die das nicht gehört haben, ist es ja nicht so, dass ihr das als absolutes Musterbeispiel vorstellt, wo alles problemlos läuft, sondern man hört auch deutlich, es gibt zum Beispiel extreme Nachwuchssorgen bei den Ehrenamtlichen. Die Finanzierung stand immer wieder auf der Kippe. All das ist mit drin in der Geschichte.
Ja, das ist, ich glaube, grundsätzlich unser Ansatz. Also immer versuchen, möglichst auch die Grautöne zu zeigen und nicht irgendwie nur, ah, das ist der Böse oder die Böse und oh, hier sind die Retter oder irgendwie sowas, sondern das ist gerade auch beim Podcast Dazwischen unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen über und aus Sachsen-Anhalt berichten und die Schattierungen zeigen. Die Probleme natürlich auch und die auch benennen. Wir werden da auch nicht drum rumreden, aber gleichzeitig eben auch nach möglichen Lösungsansätzen suchen. Und auch die sind ja oft eben nicht so ganz plakativ und einfach, jetzt so macht ihr das mal alle so wie in Dersheim, sondern da gibt es den Ansatz, die haben das als Genossenschaft gemacht, aber die haben auch ein Problem, Nachwuchs zu finden und so weiter und so fort. Das funktioniert gut, das funktioniert schlecht. Also ich glaube, das gehört zur Wahrheit dazu und das kann man und aus unserer Sicht sollte man das sogar Hörerinnen und Hörern auch zumuten, denn nur so kann man aus unserer Sicht wirklich glaubwürdig auch berichten über eine Region, über Menschen, über Probleme.
Weil das ja ein ganz neues Projekt ist dazwischen. Wenn man dann in so einen Ort wie Dersheim kommt und sagt, hallo, wir haben hier unsere Mikros mitgebracht, wir recherchieren und wir heißen dazwischen, rennt man da in offene Arme?
Interessanterweise ja. Also es ist sehr, sehr spannend, dass wir eigentlich, seitdem wir aktiv an diesem Projekt arbeiten, und das ist so seit Anfang, Mitte März, immer durch fast schon offene Scheunentore rennen, weil auch wir uns gefragt haben, funktioniert das so? Aber die Leute sind extrem dankbar, dass jemand kommt, dass jemand ihnen zuhört. Wir haben, glaube ich, auch einen großen Vorteil, weil unser Team einfach eine große Sachsen-Anhalt-Expertise mitbringt. Also die beiden Hosts, Katja und Marie, sind in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Die kennen die Leute. Katja kommt aus Magdeburg, Marie kommt aus Dessau-Roßlau. Meine Verwandten kommen aus der Altmark im Norden. Das heißt, ich habe auch irgendwie eine Verbindung dazu. Und ich glaube, wir haben eine Riesenchance, so auch Übersetzer zu sein und Leuten zuzuhören und ihnen auch eine gewisse Form von Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu geben. Und das ist was, was wir sehr stark eigentlich bei all unseren Themen, die wir bisher so gemacht haben, spüren. Selbst wenn wir über Krankentage in Sachsen-Anhalt reden, dass die Krankenkassen sagen, krass, der MDR oder auch die Mitteldeutsche Zeitung oder die Volksstimme haben sich schon lange nicht mehr so intensiv mit so einem Thema beschäftigt. Danke, dass ihr da seid. Am Anfang kommt schon die Frage dazwischen, wer seid ihr und so. Also ich habe auch mal bei einer Bürgermeisterwahl vor Ort einfach in der Gemeinde angerufen und ich wollte einfach nur wissen, welche Kandidaten stehen denn da zur Wahl.
Weil das nirgendwo anders stand, tatsächlich, genau.
Und die haben dann auch gesagt, ja, das hat, also der MDR hat hier noch nicht angerufen und auch die Volksstimme oder die Mitteldeutsche Zeitung noch nicht. Und das sind so kleine Sachen, wo man dann so merkt, ah, okay, die Leute fühlen sich dann schon auch wertgeschätzt. Das höre ich auch von Marie und Katja, wenn die unterwegs sind, dann ist da immer eine extreme Offenheit und es ist völlig egal, ob das irgendwie ein Wirtschaftsforschungsinstitut ist, eine Demokratieinitiative oder ein Repair-Café oder so. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass häufig nicht mit Menschen aus Sachsen-Anhalt gesprochen wird, sondern über Sachsen-Anhalt in der überregionalen Presse oder und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es, glaube ich, eine extreme Dankbarkeit dafür, wenn einfach mal wir da hinkommen und mit den Leuten einfach sprechen.
Wobei zum Beispiel über diesen Dorfladen, da habe ich gesehen, gab es auch einen MDR-Beitrag, die haben da schon Video gedreht. Das ist jetzt nicht so, als seid ihr die ersten JournalistInnen, die da aufgetaucht sind, ne?
Nee.
Das gehört auch dazu.
Ist absolut richtig, ohne Frage. Aber das muss man eben auch sagen, auch da sind die Grautöne, glaube ich, wieder so ein bisschen. Es gibt halt nicht so viele journalistische Angebote in der Region. Und wir haben natürlich, glaube ich, auch den Vorteil und die Freiheit nehmen wir uns auch so ein bisschen, dass wir gar nicht so sehr im Tagesgeschäft stecken, sondern dass wir selber auf Redaktionssitzungen im Team irgendwie besprechen können, welche Themen sehen wir denn gerade? Wo merken wir denn, schreiben uns Nutzerinnen und Nutzer vom Newsletter oder vom Podcast, Hörerinnen und Hörer, dass wir mal kommen sollen, dass wir mal über sie berichten sollen. Grenzerfahrung war so ein Ding. Nach der ersten Folge hat uns jemand geschrieben, kommt mal zu uns. Dann sind wir einfach mal dahin gefahren und haben irgendwie gesagt, wir gucken uns das mal vor Ort an. Das ist natürlich ein anderer Zugang.
Ja, als damit man das versteht, Grenzerfahrung, da ging es quasi um zwei kleine Orte, die durch die Grenze.
Richtig.
Lange geteilt waren.
Ja.
Und es prägt bis heute beide Orte, weil sie zu zwei Bundesländern gehören bis heute, obwohl sie direkt nebeneinander sind.
Genau, in dem Fall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Und was ich eigentlich damit nur sagen wollte, ist, dass wir nicht so sehr im Tagesgeschäft stecken, sondern auch selber Themen setzen können. Und das gibt uns eine andere Form von Freiheit. Auch, glaube ich, ehrlicherweise, ich kenne das ja auch, ich habe lange auch für den RBB oder den MDR als freier Journalist vor vielen, vielen Jahren gearbeitet. Wir können auch anders drauf gucken, weil da sagt man sich natürlich, ach, da waren wir mal vor 3 Monaten oder das haben wir 2025 schon mal gemacht. Haben wir ja nicht. Wir stehen ja vor einem weißen Blatt Papier und wir können sozusagen alle Themen ganz neu irgendwie uns mal anschauen. Zum Beispiel die Frage, was ist Sachsen-Anhalt eigentlich? Wie ist dieses Bundesland entstanden? Das verbietet sich ja fast für die Mitteldeutsche Zeitung oder den MDR, so eine Frage, so eine vielleicht auch naive Frage zu stellen. Aber das war eine der Episoden, wo wir am meisten Rückmeldungen bekommen haben von Leuten aus Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, ich habe da noch was gelernt über mein Bundesland. Ich komme zwar von hier, aber ich wusste nicht, dass der erste Landtag in Dessau getagt hat.
Ja, ich habe in dieser Folge auch viel gelernt über die Geschichte Sachsen-Anhalts, was ich nicht wusste. Ich wusste überhaupt wenig über Sachsen-Anhalt, kann ich direkt hier einräumen. Das war auch eure erste Folge, das wird sicherlich dazu beigetragen haben, dass da viel Rückmeldung zu kam. Ich muss sagen, als ich gelesen habe, neuer Regionalpodcast startet in Sachsen-Anhalt, da habe ich tatsächlich erstmal was Aktuelleres erwartet, weil wenn man denkt, oh, Lokaljournalismus bricht weg, jetzt kommt was Neues, dann hofft man, ah, da kommt jetzt jemand, der setzt sich in die Gemeinderatssitzung, der pocht hier irgendwie, guckt den Mächtigen auf die Finger, macht Lokalpolitik. Und dann kamt ihr und du hast so ein paar Themen gerade schon gedroppt, ne? Also es geht um, warum haben die Menschen in Sachsen-Anhalt den höchsten Krankenstand? Oder ihr habt euch mit Ehrenamt beschäftigt, mit Startups. Das ist so ein bisschen mehr Hintergrund über das Bundesland, so würde ich das vielleicht beschreiben. Für wen und warum macht ihr das genau so?
Ja, unsere Überlegung oder These ist, und bisher, toi toi toi, scheint es auch genau aufzugehen, dass viele der anderen Sachen tatsächlich von der Regionalzeitung übernommen werden oder auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dass unsere Chance oder Aufgabe es wirklich eher sein kann, so eine Analyse oder einen Hintergrund zu liefern und für eine halbe Stunde mal tiefer in ein Thema wirklich reinzugehen und zum Beispiel wirklich eben mit Krankenkassen darüber zu diskutieren, wie, warum ist das eigentlich so, dass die meisten Krankentage in Deutschland im Durchschnitt statistisch in Sachsen-Anhalt irgendwie anfallen. Ich glaube, das ist sozusagen, wir sehen uns da eher als komplementär, weil wir können gar nicht mit einer Podcast-Episode die Woche, können wir gar nicht jetzt eine echte Aktualität irgendwie liefern und wir können auch gar nicht jede Gemeinderatssitzung in Sachsen-Anhalt, also dafür haben wir gar nicht die Mittel und auch die Kapazitäten. Also tatsächlich ist die Kernzielgruppe sind die 20- bis 40-Jährigen in Sachsen-Anhalt. Das ist so unsere Hauptzielgruppe. Was wir aber auch natürlich merken ist, und das ist ganz spannend, es gibt natürlich ein großes Interesse an Sachsen-Anhalt in diesem Jahr. Und wir merken, dass viele Leute in Thüringen oder auch in Sachsen oder auch in Brandenburg oder auch eben in Niedersachsen sich auch sehr stark für die Themen aus Sachsen-Anhalt interessieren. Und darüber hinaus, also ich kriege das in dieser Journalistenszene natürlich auch mit, dass viele Leute auch in Berlin oder Hamburg oder München sagen, ha, Sachsen-Anhalt würde ich gern schon auch mal ein bisschen besser noch verstehen und ein paar mehr Einblicke bekommen. Also es gibt auch im positiven Sinne so eine Art Beifang von Leuten, die sich einfach jetzt aufgrund der Wahl, die ansteht im September, besonders nochmal für Sachsen-Anhalt interessieren und eben auf der Suche sind nach Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, da können wir eben jede Woche dankenswerterweise liefern.
Wir haben jetzt, glaube ich, bis zu diesem Punkt noch nicht das Wort Ostdeutsch oder Ostdeutschland verwendet, sondern wir reden darüber, dass im ländlichen Raum Regionaljournalismus sich zum Teil nicht mehr finanzieren kann und das ist ein Problem in ganz Deutschland. Ist das, was ihr macht, in irgendeiner Form besonders oder exemplarisch für eine ostdeutsche Region?
Ich glaube schon. Es gibt meines Wissens nach noch keinen wirklich erfolgreichen Regionalpodcast in den ostdeutschen Bundesländern, der so etwas macht wie wir.
Ah, in Westdeutschland gibt es das. Ich überlege gerade, ob ich einen kenne.
Wahrscheinlich auch in den westdeutschen Bundesländern eher nicht. Aber es ist eben, und das muss man, glaube ich, auch so offen sagen, in den ostdeutschen Bundesländern und gerade in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern schon so, dass die Medienlandschaft besonders dünn ist. Also es gibt ja verschiedene Untersuchungen, die reden nicht von Nachrichtenwüste, sondern Nachrichtensteppe, aber so nach dem Motto kurz vor Wüste. Also spätestens, wenn es dann gar keine Zeitungen mehr gibt, wenn der Öffentlich-Rechtliche weniger noch berichtet und so weiter, dann wird es schon eng. Und da ist es schon so, dass die ländlichen Regionen in den westdeutschen Bundesländern, zumindest viele, muss man ja auch differenzieren, das Saarland ist natürlich auch anders als rund um Starnberger See, da ist es schon so, dass es eben häufig noch lokale Angebote gibt oder vielleicht sogar noch zwei Regionalzeitungen und all diese Sachen oder vielleicht möglicherweise auch Blogs und ähnliche Initiativen, die vielleicht in so Lücken schon reinspringen. Und davon gibt es in den ostdeutschen Bundesländern eben sehr, sehr wenig bis gar nichts. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, ist jetzt meine Interpretation dazu gekommen, dass der Media Forward Fund gesagt hat, okay, so ein Projekt in Sachsen-Anhalt als Podcast, als Newsletter kombiniert mit Veranstaltungen, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, wir gehen ja auch vor Ort und sprechen mit den Menschen. Das ist was, was es so noch nicht gegeben hat. Und deswegen geben wir einen Vertrauensvorschuss für 2 Jahre, finanzieren das als Co-Produktion und ermöglichen mal, ja, das auszuprobieren.
Ich habe mir diese Studien auch angeschaut, ne? Das ist ja der Wüstenradar, heißt es, von der Hamburg Media School. Da haben die so deutschlandweit Sachen abgeklopft. da sieht es jetzt auf den ersten Blick auf dieser Karte, die die veröffentlicht haben, um Medienvielfalt in Deutschland zu zeigen, gar nicht so schlecht aus in Sachsen-Anhalt. Da muss ich nur von Bonn hier ein bisschen nach Süden fahren ins Ahrtal und habe da auch einen Zeitungskreis, wo nicht mehr so viel los ist. Also lass uns mal ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen. Wir haben in Sachsen-Anhalt ein ZDF-Studio in Magdeburg. Wir haben den MDR, der auch in Magdeburg sitzt. Und dann haben wir zwei Zeitungsverlage, die auch diverse Lokalausgaben rausgeben, richtig?
Fast. Also die Grundanalyse stimmt. Der MDR hat natürlich auch noch Regionalstudios, das muss man auch sagen. Also ne, die haben auch noch ihre Außenstudios in Dessau, in Stendal beispielsweise oder auch in Halle. Die Zeitungslandschaft ist aber ein bisschen komplizierter. Da haben wir die Volksstimme, die Magdeburger Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung. Die gehören beide zu Bauer. Weiß man nicht so genau, wie da so die Perspektive ist. Das sind fast die letzten Zeitungen, die noch so zu Bauer gehören. Gibt es auch immer mal wieder so Übernahmegerüchte. Und dann gibt es ganz im Norden in der Altmark gibt es noch so ein anderes Zeitungsangebot. Aber de facto dominiert Bauer eigentlich den Zeitungsmarkt in Sachsen-Anhalt. Ist ein bisschen so ähnlich wie in fast allen ostdeutschen Bundesländern, dass ein Verlag ein Bundesland kontrolliert. In Thüringen ist es Funke, in Sachsen ist es Matzak und in Sachsen-Anhalt ist es eben Bauer. Das hat damit was zu tun, wie irgendwie Anfang der 90er so ein bisschen die Lizenzen vergeben worden sind. Hat sich auch ein bisschen was geruckelt in den letzten Jahren, aber deswegen gibt es eigentlich eben nur noch, was den Zeitungsmarkt angeht, diesen einen Anbieter, dann gibt es den MDR und klar, das ZDF-Studio. Aber viel weniger geht eigentlich auch kaum, muss man ehrlicherweise sagen.
Als ich mir angeguckt habe, wer ihr seid und was ihr macht, also Detektor FM ist in Leipzig. Und auch eure beiden Hosts sind zwar aus Sachsen-Anhalt gebürtig, aber machen das jetzt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, von Leipzig aus. Das heißt, selbst ihr seid nicht in dem Bundesland, über das ihr berichtet, sondern müsst da jedes Mal reinfahren. Ich nehme an, mit dem Auto, weil ihr fahrt aufs Land.
Ja, also wenn wir aufs Land fahren, dann müssen wir das Auto nehmen in der Regel, das ist so. Und vor allen Dingen auch, wenn wir beispielsweise in die Altmark fahren oder so, das ist auch echt ein Stück. Aber so traurig es ist, wir sind ja auch das einzige größere relevante ostdeutsche Podcast-Label. Also das heißt, dichter dran ist kaum jemand und ohne es jetzt überhöhen zu wollen, aber wenn man jetzt mal einen Wochenendausflug macht, fährt man mit dem Fahrrad schon manchmal aus Versehen nach Sachsen-Anhalt, also ohne dass man es möchte, von Leipzig aus, weil es ja wirklich 20, 30 Kilometer entfernt nur ist. Das heißt, wir sind sehr, sehr nah dran. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist eigentlich, dass wir natürlich mit Leipzig eher so die Lebenswirklichkeit von Halle und Magdeburg widerspiegeln und weniger von meinen Verwandten in der Altmark beispielsweise. Und das ist was wir uns sehr, sehr stark versuchen irgendwie klarzumachen im Team, dass wir da nicht so in so eine urbane Perspektive verfallen, weil da gibt es natürlich so eine gewisse Skepsis gegen vor allen Dingen Berlin, muss man ganz klar sagen, aber auch ohne Frage Leipzig oder Hamburg oder so, weil da der Vorwurf immer so ein bisschen mitschwingt, naja, dort ist das eh alles ein bisschen anders und so. Da braucht man ja auch kein Auto beispielsweise, ne, weil du es jetzt angesprochen hast. Und dieser Lebenswirklichkeit gerecht zu werden, das ist schon auch ein Anspruch, den wir haben. Und ich würde aber sagen, zumindest zeigen das auch die Reaktion der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, mit denen wir bisher geredet haben, das gelingt uns schon auch, weil gerade unsere beiden Hosts, aber ich glaube auch wir generell als Team, auch wirklich die Sprache sprechen vieler Leute, auf die wir treffen. Vielleicht nicht von allen, aber weil alle von uns haben, glaube ich, in unterschiedlichen Lebenssituationen schon mal erlebt, wie das ist, in der Altmark eine Stunde unterwegs zu sein für 40 Kilometer mit dem Auto, weil es eben nur Landstraßen gibt und es einfach eine Weile dauert. Oder dass die Schule in deinem Ort geschlossen wird oder dass die Sparkasse nicht mehr da ist und wie das die Leute auch emotional bewegt und sie das Gefühl haben, also nicht nur in Berlin, sondern eben ehrlicherweise auch in Magdeburg, die im Landtag und so. Also da gibt es ein Gefälle und das ist auf jeden Fall wichtig, irgendwie das mitzudenken. Und deswegen fahren wir wirklich so oft es geht auch hin zu den Leuten, ins Grenzgebiet, zur Ehrenamtsinitiative in Dessau. Und ehrlicherweise bisher viel häufiger, als wir uns das am Anfang überlegt haben. Aber weil wir einfach merken, dass es so wertvoll ist, mit den Menschen vor Ort auch ins Gespräch zu kommen.
Ich stelle mir das vor allem bei der Themenfindung schwer vor, weil du jetzt gesagt hast, man hat irgendwie automatisch erstmal die Perspektive von dort, wo man lebt, in dem Fall eben die Großstadt mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, auf manche Dinge muss ich ja überhaupt erstmal kommen, dass das Menschen beschäftigt. Wie macht ihr das?
Wir haben, als wir angefangen haben im Januar, uns einfach mal 20 sehr, sehr unterschiedliche Menschen eingeladen zu uns und gesagt, wir machen demnächst einen Newsletter und einen Podcast für Sachsen-Anhalt. Da wussten wir noch nicht, wie das heißt, wann der rauskommt und so weiter. Aber wir haben zu denen relativ offen gesagt, wir würden gerne erstmal von euch hören, ohne euch zu sagen, was wir uns da vorgestellt haben. Was wünscht ihr euch? Wie sollte so ein Format, ein Podcast und ein Newsletter aussehen? Was wären eure Wünsche und Ideen für so ein Format? Und es war super, super interessant mit Schriftstellern, Wirtschaftsverbänden, Demokratieinitiativen, aber auch, weiß ich nicht, Geschäftsführern von Veranstaltungsorten und anderen Leuten ins Gespräch darüber zu kommen. Und wir haben eine lange Liste von Themen dort schon mitgenommen, die wir dann natürlich wiederum nochmal diskutiert haben, überlegt haben, okay, können wir das machen? Und dann ist es so, dass wir eben dankenswerterweise auch sehr, sehr viele Reaktionen auf die einzelnen Folgen bekommen. Und die sind oft sehr qualitativ. Also, dass sich da Leute die Mühe machen und sagen, hier, ich habe die Folge gehört zu den Dorfläden in Dersheim. Wir bei uns vor Ort in Kaina oder in Wörlitz, wir haben auch ein Problem oder wir haben das Problem anders gelöst. Wir haben, weiß ich nicht, einen Container, hat einer geschrieben, wo man auch so Sachen bestellen kann. Da braucht man gar keine Leute, sondern da gibt es halt so ein Dauerangebot und ich kann da 24 Stunden, 7 Tage die Woche irgendwie hingehen und die haben auch meine Lieblingsbrause da, weil ich kann denen sagen, die fehlt mir und dann wird es irgendwie aufgestockt und so. Also kurzum, wenn wir irgendwo hingehen, kommen wir immer wieder mit 3 weiteren Ideen zurück. Die prüfen wir dann natürlich auch immer wieder, aber das erleichtert dem Team wahnsinnig die Arbeit, weil von der vielbeschworenen Skepsis, die es ohne Frage auch gibt, wir gar
gegen
nicht...
Gegen Medien und Journalisten,
wir bisher, toi toi toi, gar nicht so viel mitbekommen, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir dort vor Ort sind, eine riesige Offenheit.
Worüber ich aber auch noch nachgedacht habe, ist, dass ja gerade Regional- oder Lokaljournalismus natürlich auch ganz andere Aufgaben noch erfüllt, als nur irgendwie Themen so abzuhaken wie auf einer To-Do-Liste, sondern da entsteht ja auch vielleicht ein Gemeinschaftsgefühl oder eine Art von Zusammengehörigkeit, ein Austausch, ein Diskurs, der vielleicht auch zu anderen Austauschformaten ganz abseits dann von diesem eigentlichen journalistischen Projekt führt. Ist das auch was, was ihr wollt?
Auf jeden Fall. Also wir werden jetzt nicht dazu führen, dass alle Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter große Medienfans werden und sich in demokratischen Initiativen engagieren oder so, aber wir können, glaube ich, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es eben nicht nur so ist, dass wir über Organisationen berichten und ihnen irgendwie eine Sichtbarkeit geben und dann nächste Woche berichten wir über ein anderes Thema und machen auch irgendwie weiter, sondern dass genau das passiert, dass sich zum Beispiel der eine Dorfladen mit dem anderen vernetzt und die darüber reden und sagen, ja, wir haben das hier gehört. Uns würde mal interessieren, wie habt ihr das eigentlich gemacht mit der Genossenschaft oder wie findet ihr eigentlich Nachwuchs oder, also, dass sich da was verknüpft. Und das ist ehrlicherweise eine Hoffnung und da sind wir auch noch in den Kinderschuhen, aber wir werden jetzt ja immer stärker in den nächsten Monaten auch Veranstaltungen vor Ort machen, wo wir 50, 100, 200 Leute zusammenbringen und mit ihnen gemeinsam auch über Themen sprechen, über Probleme sprechen, über Lösungen sprechen. Und klar ist da unsere Hoffnung auch, dass sich da ja eine Community bildet, die nicht nur, ich sag mal, von uns und mit uns im Gespräch ist, sondern die auch untereinander anfängt, sich auszutauschen und irgendwie Dinge zu machen. Und ich glaube, auch da ist noch viel, viel Potenzial.
Es gibt noch ein Wort, das bis jetzt nicht vorgekommen ist in diesem Podcast und das ist, oder in dieser Podcast-Folge, in diesem Podcast natürlich schon, und das ist AfD. Du darfst mich jetzt gerne auch schimpfen für meinen Blick hier aus dem westdeutschen Bundesland, aber die AfD ist gesichert rechtsextremistisch in Sachsen-Anhalt seit 2023, glaube ich, steht jetzt bei den letzten Umfragen für Landtagswahlen bei über 40%. Man hätte ja auch denken können, wenn man jetzt ein journalistisches Projekt startet in diesem Bundesland, dann aktivistisch, wir müssen was tun. Gibt's ja auch. Ich denke jetzt an Kipppunkt Ost, da geht es nicht nur um Sachsen-Anhalt, aber das ist ein Newsletter-Projekt, was sich irgendwie diesem Thema jetzt nochmal für ostdeutsche Bundesländer insgesamt verschrieben hat. Das ist aber gar nicht euer Ding und ich habe auch so gar nicht politische Themen im engeren Sinne, Parteipolitik, Landtagsentscheidungen in den bisherigen Folgen gesehen. Das war, vermute ich mal, eine sehr bewusste Entscheidung.
Ist es gewesen und es ist tatsächlich auch ein bisschen Resultat aus dem Workshop, den wir gemacht haben mit den 20 Akteurinnen und Akteuren verschiedenster gesellschaftlichen Gruppen Anfang des Jahres, dass wir gesagt haben, es gibt so ein paar Sachen, die kann dieser Podcast aus unserer Sicht und auch vor allen Dingen aus der Sicht der Leute, die da waren, nicht leisten. Das eine ist so ein Landtags-Update-Podcast. Die SPD hat das gesagt, die CDU hat das gesagt, die AfD ist wütend rausgelaufen oder andersrum. Das können wir nicht leisten, weil dann müssten wir jemanden in den Landtag schicken und dann müssten wir Landtagsberichterstattung machen, dann wäre das ein klassischer Landtagspodcast. Das machen aber tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen von der Volksstimme oder auch vom MDR sehr gewissenhaft, sehr ausführlich. Das ist gar nicht, glaube ich, unsere Aufgabe. Da würden wir zur Medienvielfalt nicht viel beitragen. Und der andere Punkt ist der, wie unser eigenes journalistisches Selbstverständnis ist. Und wir sehen uns tatsächlich als Leute bei Detektor FM als Journalistinnen und Journalisten und nicht als Aktivisten oder Aktivistinnen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nicht, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben oder wo die großen Gefahren sind, sondern unser Anspruch ist es, auf die Probleme hinzuweisen. Und du hast es gesagt, 40% AfD ist natürlich eine Herausforderung für so ein Bundesland. Was würde passieren, wenn sie möglicherweise die absolute Mehrheit holen? Wir sitzen auch gerade, das kann man auch sagen, an der Folge, gerade ich konkret, wie sehe es dann aus mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Da gibt es ja auch Ankündigungen von der AfD und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns und die spielen auch oft eine Rolle. Wir haben diese Folge Wirtschaft und AfD, da ist natürlich die Frage, wie schaut die Wirtschaft auf eine mögliche AfD? Regierungsbeteiligung, Mehrheit, was auch immer da dann irgendwann passieren kann. Das heißt, es hat in den einzelnen Folgen schon sehr konkrete Auswirkungen. Auch beim Thema Wissenschaft haben wir darüber gesprochen, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, heute schon, die sagen, wenn die AfD diese Wahl gewinnt, wenn sie es da irgendwie an der Regierung ist, dann werde ich nicht Professorin in Halle für Familien- oder Gender-Themen oder so, weil dann ist mir klar, da habe ich irgendwie einen schweren Stand. Das heißt, wir versuchen die Themen eigentlich sehr konkret zu machen und gucken, was ist dann die Antwort der AfD oder das Versprechen, aber natürlich auch, was ist das Versprechen oder die Antwort von CDU, SPD, Grünen und wie sie alle sonst so heißen. Und die letztliche Entscheidung, die überlassen wir schon unseren Hörerinnen und Hörern, weil wir glauben, dass die Leute, die den Podcast hören und den Newsletter lesen, das schon sehr, sehr gut selber einschätzen können, welche Folgen hätte welches Wahlprogramm.
Aber da muss ich jetzt doch einmal persönlich dich als Mensch auch fragen, wurmt dich das dann ein bisschen? Also journalistisches Selbstverständnis auf der einen Seite, aber die Angst vielleicht auch um ein Bundesland, um das man sich jetzt kümmert, die kann ja trotzdem vorhanden sein.
Ja, ich glaube, die kann auf jeden Fall vorhanden sein, auch auf so einer persönlichen Ebene. Ich glaube aber, und das ist auch was ich so in den letzten Monaten und Jahren beobachtet habe als Privatperson Christian, dass es oft nicht hilfreich ist, zu sehr auf eine Sache draufzuhauen und zu sagen, das ist aber ganz schlimm und das dürft ihr auf keinen Fall machen, sondern es ist oft hilfreich, eher über die konkreten Themen zu kommen. Was ist denn die Herausforderung bei dir vor Ort? Und das ist dann vielleicht ein Thema wie Glasfaserausbau in der Altmark oder so. Und da ist es ja dann auffällig, dass es für diese Fragen oft, nicht in allen Punkten, aber natürlich sehr, sehr oft, gar keine Antworten gibt oder dass die Antworten dann eben nicht besonders sinnvoll sind. Und das traue ich den Menschen schon zu, dass sie das auf Dauer auch verstehen, jedenfalls die absolute Mehrheit. Und deswegen bleibe ich da grundsätzlich schon auch optimistisch, weil das darf man, glaube ich, auch nie vergessen. Die absolute Mehrheit in der Gesamtgesellschaft steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Niemand möchte irgendwie die DDR wieder zurückhaben oder irgendwelche Fantasien. Ja? Das ist nicht das, was die allermeisten Leute wollen. Nur es gibt natürlich ein Problem, und das konstatiere ich auch ganz klar, dass es schon sowas gibt wie die schweigende demokratische Mehrheit, die sehr, sehr leise ist und die wahrscheinlich lauter sein müsste. Und das ist ja das Perfide, dass gerade die Rechtspopulisten oft so tun, als ob sie eigentlich die schweigende Mehrheit sind. Dabei sind sie die lauten Trolle. Und das ist sicher eine Herausforderung der Gesellschaft. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür gibt. Und du hast es ja angesprochen. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen, die irgendwie sagen, wir wollen was machen. Aber das ist nicht, glaube ich, die Aufgabe von, jetzt sehr konkret von mir als Journalist, da irgendwie als Aktivist durch die Gegend zu ziehen, sondern ich glaube, es ist wichtiger, dass es auch Leute gibt, die eben versuchen, verschiedene Positionen darzustellen, Grautöne zu zeigen und nicht nur in so einer Schwarz-Weiß-Kategorie zu denken.
Mit deinem Optimismus bist du in diesem optimistischen Podcast natürlich sehr willkommen.
Ja.
du hast es ja soeben schon mal ein bisschen angesprochen, diese Medienskepsis, dass zum Teil auch JournalistInnen beschimpft werden, vielleicht sogar attackiert. Das, was ihr macht, gebt ihr dann Teil der Sachsen-Anhaltiner Menschen, wie sagt man das, Sachsen-Anhaltiner?
Sachsen-Anhalter, Anhaltiner. Anhaltiner ist tatsächlich das Adelsgeschlecht. Ja, ja, also aber das...
Schau mal, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass ich in irgendeinen Fettnapf rein... da war er. Genau, ja. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, ob ihr dann sagt, okay, für manche Menschen in Sachsen-Anhalt ist unser Angebot nichts, sie erreichen wir gar nicht mehr, uns geht es um die anderen, oder ob ihr vielleicht doch die Hoffnung habt, mehr einzusammeln als ja, also die 40% haben wir gerade schon erwähnt, ne, die auf der anderen Seite jetzt stehen.
Also meine ganz persönliche Hoffnung ist tatsächlich, dass wir so viele Menschen wie möglich aus Sachsen-Anhalt erreichen, die sich eben für die Themen und eine ernst gemeinte Berichterstattung aus ihrer Region interessieren. Und da ist es mir im ersten Moment auch erstmal egal, was sie möglicherweise bei der Wahl ankreuzen würden. Weil wenn sie anfangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, und das hat ja auch nachher was mit, du hast es ja angesprochen, mit Vernetzung, mit Selbstwirksamkeit, mit der Auseinandersetzung und der Arbeit von Demokratie zu tun, dann kann das eigentlich langfristig nur sinnvoll sein. Und das gibt mir, glaube ich, so ein bisschen diese Zuversicht, dass ich so denke, ja, das ist schon auch eine echte Chance, die wir hier haben.
Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen an deinem Lebensthema entlang und vorbei geredet, weil du dich ja auch engagiert hast schon in der Initiative Wir sind der Osten. Dir geht es ja eben auch drum, das klang so eben auch schon an, wie ostdeutsche Bundesländer in dem Rest der Bundesrepublik dargestellt und wahrgenommen werden in den Medien. Das heißt, auch das ist ja, glaube ich, was zu diesem Projekt dazugehört. Ne? Du hast es eben schon mal kurz gesagt.
Ja, das ist so. Also tatsächlich beschäftigt mich seit mindestens mehr als 10 Jahren, eigentlich sogar schon noch ein bisschen länger, eigentlich so seit 2007, diese Frage der Repräsentanz von Menschen mit ostdeutscher Biografie in den deutschen Medien, in der Öffentlichkeit. Weil mir damals aufgefallen ist, da habe ich angefangen, so ein Projekt zu machen mit einem Kollegen zusammen, wo wir Menschen begleitet haben, die am 9. November 89 geboren worden sind. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt...
Am Tag des Mauerfalls?
Am Tag des Mauerfalls, wer das nicht wissen sollte. da habe ich zum ersten Mal gemerkt, und da ist so ein Zitat mir immer noch im Kopf, was ich niemals vergessen werde, glaube ich. Und zwar haben wir auch einen Vater besucht in Dortmund von einem Kind, was eben am 9. November 89 geboren worden ist. Und er hat so gesagt, ja geil, Mauerfall war super geil, war ein super geiles Fernsehereignis, haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht und nächsten Tag sind wir zur Arbeit. War wie die Fußball-WM 1990. Und da dachte ich so, ja krass, das ist natürlich so gewesen. Du bist natürlich am 10. November 1989 in Dortmund oder auch in Stuttgart einfach wieder zur Arbeit gegangen. Da hat sich nicht viel verändert. Aber für die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern hat sich natürlich da über Nacht alles verändert. Sie haben sich gefragt, habe ich morgen meinen Job noch? Gehört mir das Haus noch? Was passiert jetzt eigentlich mit dem Land, in dem ich hier in den letzten Jahrzehnten gelebt habe? Fahre ich jetzt ganz konkret, fahre ich mal rüber und traue mich das jetzt gerade? Oder warte ich mal noch ein bisschen ab, ob nicht die Leute doch bestraft werden, die jetzt schon rüberfahren und so? Also long story short, für diese 16 Millionen Leute, die damals in den ostdeutschen Bundesländern gelebt haben, ist von einem Tag zum anderen die ganze Welt auf den Kopf gestellt worden. Und das war natürlich, und das nehme ich auch niemandem übel, aber das war in den westdeutschen Bundesländern natürlich nicht so. Das war im Saarland nicht so, das war in Bremen nicht so, das war auch in Hamburg nicht so. Und das war mir lange in dieser Form und in dieser Radikalität auch gar nicht klar. Und dann habe ich eben sehr stark damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Woran liegt das? Das liegt natürlich beispielsweise auch an Medien. Die allermeisten Medien, gerade Anfang der 90er, saßen eben nicht in den ostdeutschen Bundesländern, sondern es waren dann westdeutsche Verlage, die dort die Einheitszeitungen aufgekauft haben. Es war eben aber logischerweise auch die Süddeutsche Zeitung aus München oder der Spiegel aus Hamburg oder auch damals noch die Bild aus Hamburg, die dann rüber sind und mal irgendwie berichtet haben, so ist es also im Osten und so. Und da ist natürlich ganz, ganz viel Holzschnittartiges passiert und das ist ehrlicherweise fast 30 Jahre lang passiert. Also 2019 gab es noch diesen unsäglichen Spiegeltitel mit So ist er, der Ossi. Da wurde halt wenig differenziert. Da wurde gerne auch für die Schlagzeile mal so ein bisschen zugespitzt und so. Da war schon strukturell was. Und das dauert an, Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch mittlerweile schon eine andere Form von Sensibilität. Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele ostdeutsche Stimmen in der Literatur, in den Medien und so. Da ist in den letzten 5, 6, 7 Jahren durchaus was passiert. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Und wie du merkst, beschäftigt mich das einfach sehr. Und da zählt dieser Podcast natürlich auch ein bisschen dazu, ganz klar.
Na, weil ich mich jetzt natürlich frage, ich rede mit dir über ein ostdeutsches Medienprojekt und natürlich kommt die AfD wieder vor und wir haben am Anfang über das Dörfersterben geredet.
Ja, muss ich aber auch. Also, ja, nee, also das meine ich ja, das gehört ja zur Wahrheit dazu. Es wäre ja völlig absurd, wenn wir jetzt irgendwie hier den Gute-Laune-Marketing-Podcast für Sachsen-Anhalt machen wollen. Wir wollen natürlich auf die Probleme hinweisen, aber, und ich finde, das hat die letzte Bundestagswahl ja auch sehr schön gezeigt, es gibt natürlich auch Regionen, die ähnliche Herausforderungen haben in den Westdeutschen Bundesländer. Schauen wir nach Salzgitter, nach Kaiserslautern, nach Gelsenkirchen. Also es sind ja oft auch nicht nur Ost-West-Fragen, sondern eben auch Klassenfragen, soziale Fragen, Dienstleistungsgewerbefragen, Altersvorsorgefragen und dann aber natürlich auch beispielsweise, und da sind wir dann doch wieder beim Thema Ost-West, ökonomische Fragen. Das erklärt schon auch so ein paar politische Debatten, weil wenn ich mir eine Wärmepumpe kaufe für 20.000 Euro und ich habe nur 20.000 Euro, dann ist es vielleicht relativ gefährlich, wenn ich dann nichts mehr habe, keinen Notgroschen und ich auf die falsche Technologie gesetzt habe. Ohne das jetzt bewerten zu wollen, ist das Risiko natürlich viel, viel höher für jemanden, der nur 20.000 Euro hat, diese 20.000 Euro auszugeben und dann nichts mehr zu haben. Oder ich wohne in Stuttgart und Mami hat mir sowieso schon eine Eigentumswohnung, vielleicht sogar in Leipzig, vererbt und habe noch 200.000 Euro auf der hohen Kante, dann kann ich die 20.000 auch mal riskieren. Selbst wenn sich das am Ende als totaler Flop rausstellt, habe ich ja noch 180.000, kaufe ich mir halt eine Ölheizung wieder oder so, wenn das die falsche Technologie war. Und das gibt natürlich eine ganz andere Form von Ruhe und auch Gelassenheit und natürlich auch ehrlicherweise wahrscheinlich von demokratischer Stabilität, weil viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern haben so das Gefühl, jetzt habe ich es gerade so geschafft, auch nach Hartz IV und so. Es ist ja nicht so, dass nach den 90ern das mit den Krisen aufgehört hätte. Also erst kam Dotcom, 9/11, Hartz IV, dann hatten wir die Euro-Banken-Krise. Es ist ja so, dass wir eigentlich seit Jahrzehnten in einem Dauerkrisenzustand waren und die große Insel der Glückseligkeit, das waren ja die 60er, 70er Jahre in den westdeutschen Bundesländern. Da sind ja die Vermögen aufgebaut worden, aber das gab es halt in den ostdeutschen Bundesländern nicht. Das erklärt eben auch vieles, wie politische Einstellungen sind, wie wechselwillig auch Leute sind, wie nervös sie eben teilweise auch sind, wie auch emotional auch teilweise ängstlich sie sind, um diese 20.000 Euro, um es mal so konkret zu machen, nicht wieder zu verlieren. Und das sind Themen, die da natürlich irgendwie mit reinspielen.
Ja, das war jetzt ein eindrucksvoller Beweis, dass ich da dein Lebensthema angetippt habe.
Sorry dafür.
Ja. Also, alles gut. Genau, nee, waren auch, also wusste ich auch noch nicht. Ich wusste, dass das Erbe ungleich ist, aber das wusste ich so noch nicht in
dramatisch.
Den Zahlen.
Ja, ja.
Genau. Aber dann lass uns das mal jetzt an dem Punkt vielleicht ein bisschen zusammenbinden, denn jetzt gerade ist das Medieninteresse an Sachsen-Anhalt natürlich höher als sonst, weil am 6. September da die Landtagswahlen anstehen und eben im Raum steht, wird es das erste Mal eine Landesregierung mit der AfD geben oder vielleicht sogar nur eine AfD-Regierung, könnte auch sein. Das heißt, es starten ja jetzt auch andere Podcast-Projekte. Es gibt einen Politik-Podcast, der heißt 2,1 Millionen, den macht die Mitteldeutsche Zeitung zusammen mit der Volksstimme, die sind im April gestartet. Über die Schicksalswahl, so stand es da in einer der Ankündigungen. Jetzt gerade passiert ganz viel. Ihr wollt danach noch weitermachen. Bis Ende nächsten Jahres läuft eure Förderung. Und dann?
Also, was wir auch oft erleben, und das habe ich ja gerade so ein bisschen angedeutet, ist, dass es so schlaglichtartig zu Jubiläen, 35 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall, Wiedervereinigung, dann wird mal kurz 2 Wochen oder 4 Wochen auf Ostdeutschland geschaut und dann ist es aber auch wieder vorbei. Dann redet man nicht mehr über die ostdeutschen Bundesländer, dann geht es eher um die strukturellen Probleme von VW oder irgendwie sowas, ne? Und ich fürchte, das ist so eine These von mir, dass wir jetzt im Juli und August sowas Ähnliches erleben, so vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und unsere Riesenchance ist ja, dass wir noch mindestens ein Jahr nach der Wahl auch noch da sind. Das heißt, wir werden mindestens noch 50 Episoden nach der Wahl machen. Wie entwickelt sich's weiter? Welche Sondierungsgespräche gab es? Welche Regierung gibt es jetzt? Gibt es eine Regierung? Zerbricht die Regierung? Wie sieht das alles aus? Was bedeutet das für das Land? Welche Folgen gibt es auf allen gesellschaftlichen Ebenen? Das heißt, da können wir was machen, was, glaube ich, ehrlicherweise viele andere Medien gar nicht leisten können, weil wir einfach dort bleiben. Und meine persönliche Hoffnung ist, und daran arbeite ich auch ehrlicherweise schon, dass wir auch ab dem 1. Januar 2028 weitermachen könnten, zusammen mit den Hörerinnen und Hörern, mit Werbekunden möglicherweise oder auch mit zusätzlichen Unterstützung von Stiftungen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn das in Sachsen-Anhalt für uns funktioniert und wir da ein funktionierendes Geschäftsmodell auch daraus machen, was sich langfristig trägt, dass wir dauerhaft das Team auch beschäftigen können, dann denken wir natürlich darüber nach, auch in andere Regionen zu gehen. Warum soll es so ein Angebot wie jetzt für Sachsen-Anhalt nicht auch für Franken geben oder fürs Rheinland? Frei nach dem Motto, if you can make it in Sachsen-Anhalt, you can make it everywhere.
Ja, wobei du jetzt so die Einnahmen durch Abos oder durch das, was eine Community auch zahlt, gar nicht so nach vorne gestellt hast, weil ich denke, nach allem, was man so weiß über Medienprojekte, wie die funktionieren, wahrscheinlich wird es ohne irgendeine Form von Förderung dann am Ende doch nicht gehen, oder? Ich meine, ihr kriegt jetzt 500.000 Euro für 2 Jahre. Das ist schon eine Hausnummer, die da zusammenkommen muss.
Ohne Frage. Also wir werden garantiert nicht 250.000 Euro brutto pro Jahr von unseren Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern bekommen. Aber vielleicht ist es eben möglich, 50.000, 60.000 Euro im Jahr von Hörerinnen und Hörern zu bekommen und 50.000, 60.000 Euro im Jahr von Werbekunden und Werbekunden und 50.000, 60.000 Euro im Jahr von Stiftungen, anderen Organisationen, Folgefinanzierung oder so. Also ich glaube, da ist schon einiges möglich, weil mittlerweile gibt es auch ein starkes Bewusstsein für den Wert von Journalismus, für die Demokratie. Und so zynisch das klingt, dazu hat natürlich die aktuelle Situation auch beigetragen, dass auch vielen Menschen und Organisationen klar geworden ist, es hilft halt nicht so viel, in München oder in Hamburg auf die Straße zu gehen und für die Demokratie zu sein. Es müssen Leute vor Ort unterstützt und gestärkt werden und es muss vor Ort lokaljournalistische Projekte geben, weil nur so kann das, was da ist, und es ist ja vieles da, es wird oft eben nur nicht gesehen, sichtbarer werden, gestärkt werden und ausgebaut werden. Und da hat dann Journalismus, glaube ich, schon eine zentrale gesellschaftliche Rolle auch für die Demokratie.
Es gibt am Ende von diesem Podcast immer eine konstruktive Frage. Und da geht es nicht darum, was JournalistInnen besser machen können, sondern da geht es um jeden Menschen, der Medien nutzt oder auch nicht nutzt, wie auch immer. Und ich will auch gar nicht so sehr auf Medien jetzt gehen, sondern eher auf das, was du am Ende gesagt hast. Ostdeutsche Bundesländer, westdeutsche Bundesländer. Was wünschst du dir von Menschen in beiden Teilen Deutschlands? Was können wir in den nächsten Jahren noch tun, um die Gräben zu schließen, die es noch gibt? Gibt es da was, was wir tun können? Einfach mal hinfahren, jetzt aus Bonn? Nach Sachsen-Anhalt?
Das ist schon mal eine sehr gute erste Idee, weil ich glaube, es gibt immer noch diese erschreckende Statistik, dass Menschen aus den westdeutschen Bundesländern nur zu 20% schon mal in den ostdeutschen Bundesländern waren. Das ist eigentlich dramatisch, selbst wenn es mittlerweile 25% sind. Also, dass noch nicht mal jeder Vierte oder jede Vierte irgendwie in Rostock oder Chemnitz oder Magdeburg oder Stendal war, ist eigentlich eine Katastrophe. Und Klammer auf, das haben die Ostdeutschen besser gemacht Anfang der 90er. Also ich kenne fast keine Familie, die nicht so eine Deutschlandreise gemacht hat, erstmal, um sich den Dom von Speyer oder Köln oder sonst irgendwas anzugucken, weil es ein Rieseninteresse gab, den Westen zu sehen. Aber es gab nicht so ein großes Interesse, den Osten sich mal anzuschauen. Klammer auf, den Osten gibt es in der Form natürlich sowieso nicht. Und ich bin da sogar ganz zuversichtlich, weil ich das Gefühl habe, das hat sich wirklich in den letzten 4, 5, 6 Jahren verändert, dass es eine neue Form von Neugier gibt auf die Geschichten der jeweils anderen. Die Menschen in den ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern sind wahrscheinlich in den 90er Jahren so ein bisschen zu schnell druckbetankt worden mit Geschichte und die hatten alle so das Gefühl, jetzt wissen wir ja alles. Treuhand, Stasi, Wiedervereinigung, Grüner Pfeil, ich habe alles gehört. Ist das Thema nicht durch? So, dieses Gefühl gab es ja und gibt es teilweise auch noch. Ich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt in den letzten Jahren, und dazu tragen eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstlerinnen und Künstler, aber auch Journalistinnen und Journalisten und viele, viele andere Menschen irgendwie dazu bei, dass so individuelle Geschichten ganz anders erzählt werden und dass man sich viel mehr zuhört und sagt, ach so, ist ja sehr interessant. So war das also. Deine Oma hat Baumkuchen geschmuggelt. Wieso? Was? Ach so, stimmt. Ostdeutsche Rentner durften ja schon viel früher auch über die... Also da gibt es mittlerweile ein anderes Interesse an persönlichen Geschichten und nicht mehr an diesen großen, manchmal auch vielleicht ein bisschen erschlagenden Themen wie Staatsapparat und Stasi und so. Und ich glaube, dass das dabei helfen kann, mehr Verständnis füreinander zu haben, weil mich persönlich auch der Strukturwandel im Saarland total interessiert, wenn ich das mit persönlichen Geschichten verknüpfen kann und nicht nur, ja, die Stahlindustrie im Saarland, der geht's nicht mehr so gut.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian, von dazwischen zu erzählen.
Sehr, sehr gern. Danke für die Einladung.
Wenn ihr selbst aus Sachsen-Anhalt kommt, dann habt ihr diese Folge wahrscheinlich besonders genau hingehört. Allen anderen ging es hoffentlich so wie mir. Ich habe viel dazugelernt und auch Lust bekommen, noch mal ein bisschen zu hinterfragen, was für Bilder ich so von den ostdeutschen Bundesländern im Kopf habe. Christians Projekt dazwischen, das steht ja noch ganz am Anfang. Wie nice und nötig es am Ende wird, ob er und sein Team es schaffen, damit richtig viele Leute zu erreichen, es vielleicht sogar nach 2027 weiter zu finanzieren. Das wissen wir noch nicht. 3 Monate nach Start hat der Newsletter jetzt gut 500 AbonnentInnen und der Podcast immerhin 3000. Das hat Christian mir so gesagt. Den Link zum Dazwischen-Podcast und natürlich auch zum Newsletter, den findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr gute Ideen kennt, die ich hier nice und nötig mal vorstellen sollte, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Blue Sky oder Mastodon einfach an die Kanäle von Übermedien oder auch per Mail an annika@übermedien.de. Annika mit 2 N. Wir bei Übermedien machen Journalismus über Journalismus. Wir decken also Fehler in anderen Medien auf und erklären die Hintergründe. Schaut gerne mal bei übermedien.de vorbei. Da findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Idee, Konzept und Recherche für Nice und Nötig kommen von mir, Annika Schneider. Ich bin Redakteurin bei Übermedien. Meine Kollegin Lisa Kräher hat diese Folge redaktionell abgenommen und die Musik hat Alexander Graf gemacht. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.